Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es war wohl doch kein Quecksilber, was die Fische in der Oder vergiftet hat, hieß es gestern. Aber was war es dann? Forschung ist manchmal Detektivarbeit und wie die vonstatten geht, das schauen wir uns heute genauer an. In der Oder, wo jetzt schon viele Tonnen Kadaver abgefischt wurden. Außerdem in Finnland, wo Petteri Hovi einem neuen Verdacht von Impfnebenwirkungen nachgegangen ist. Und im Weltraum. Da sind im Januar 2 chinesische Satelliten aus dem Orbit verschwunden. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Schon Ende Juli wussten polnische Behörden Bescheid und gaben es nicht weiter. 2 Wochen wertvolle Zeit verloren, um noch etwas zu retten oder zumindest um schneller zu verstehen, was da im Fluss vor sich geht. 10 Tonnen Kadaver hat man bereits aus der Oder gezogen, darunter Störe, die gerade erst wieder angesiedelt worden waren. Dr. Wolf von Tümpling ist Umweltchemiker am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg und von ihm habe ich mir erklären lassen, wie so eine Fahndung nach Umweltgiften eigentlich läuft, wenn man keine Anhaltspunkte hat, wonach man eigentlich sucht. Am Freitag haben wir zum ersten Mal telefoniert, da ging es noch um das hochgiftige Schwermetall Quecksilber. Herr von Tümpling, Sie haben am Freitag gesagt, die ersten Analysen hätten so hohe Quecksilberkonzentrationen ergeben, dass die Leute im Labor das selbst nicht geglaubt haben und die Analyse wiederholen wollten. Ist das normal, dass man sich da so vertut?
Das ist nicht normal, dass man sich vertut, aber als Analytiker möchte man eine größtmögliche Sicherheit haben. Und wenn ich ein außergewöhnliches Ergebnis habe, dann will ich das prüfen. Das ist völlig normal und trifft auch für uns Analytiker zu. Und das heißt, man nimmt eine neue Probe und wird nochmal analysieren. Und wenn sich das bestätigt, dann ist man sich sehr sicher, dass das analytische Ergebnis auch entsprechend wahr ist.
Jetzt sind die Konzentrationen offenbar in einem Bereich, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass die Fische an dieser Quecksilberkonzentration gestorben sind. Aber das Quecksilber ist immer noch im Spiel?
Das Quecksilber ist sicherlich lokal oder regional im Spiel als eine Altlast, die wir haben. Quecksilberverbindungen sind in der Vergangenheit in größeren Mengen eingesetzt worden, sei es als Saatgutbeizmittel, sei es bei Eisenbahnschwellen oder auch bei Telegrafenmasten. Und auf die Art und Weise haben wir einen Quecksilbereintrag in die Umwelt und auch natürlich in die Sedimente von einem Fließgewässer. Und wenn das zum Beispiel aufgebaggert wird, dann kann es passieren, dass da auch wieder Remobilisierungen stattfinden. Das sind erhöhte Konzentrationen, die aber keinesfalls in der Konzentration da sind, als dass sie das Fischsterben dort verursacht haben könnten.
Die Rede ist jetzt seit gestern von Salzen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was könnten das für Salze sein, die man da jetzt in den Analysen gefunden hat?
Salz besagt erstmal, dass wir sowohl Kationen als auch Anionen gelöst in der wässrigen Phase vorfinden. Das ist völlig natürlich für unser Wasser, was wir in den Flüssen haben. Und es wird dann auffällig, wenn es zusätzliche Einleitungen eben von Kationen und Anionen von sogenannten Salzen gibt. Bekannt ist sowas zum Beispiel vom Salzbergbau oder von der Verarbeitung von Steinsalz. Wir haben da die Werra früher als Teil gehabt, der dort extrem betroffen war und wo Fische dann entsprechend auch kaum noch vorhanden waren in der Werra. Hier ist es jetzt so, dass wir noch nicht wissen, um welches Salz es sich handelt. Und weil wir nicht wissen, um welches Salz es sich handelt, können wir auch nicht eindeutig zuordnen, ob es sich um Steinsalz handelt, also ob es sozusagen Meeressalz wäre, was da eine Rolle spielt.
Meeressalz, das eben diese Süßwasserfische nicht vertragen würden.
Genau, das wäre dann ein Punkt, wo ganz klar eine Belastung der Fische da ist und das kann bis dahin führen, dass bei entsprechend hohen Konzentrationen der Tod die Folge ist.
Jetzt kann man ja einmal hergehen und gucken, was in dem Wasser so alles drin ist, aber umgekehrt könnte man ja auch gucken, man müsste ja mittlerweile die Region ganz gut eingrenzen können, wo diese Chemikalie überhaupt eingeleitet worden ist in den Fluss. Könnte man nicht darüber, dass man mal schaut, welche Fabriken sind da eigentlich zugange, welche Chemikalien sind im Spiel, könnte man darüber nicht schneller auf die Lösung kommen?
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese toxische Wirkung natürlich nicht sofort eintreten muss. Das heißt, diese toxische Wirkung kann auch flussabwärts erst eingetreten sein, sodass man noch gar nicht unbedingt den genauen Eintragsort kennen muss. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass ich auch gar nicht weiß, welche Industrie könnte es dort betroffen haben. Welche Industrie könnte es gewesen sein? Es ist auch völlig unklar, ob es nicht eine unsachgemäße Einleitung größerer Mengen, zum Beispiel über Tankwagen, gewesen ist. So interpretiere ich zumindest die Aussagen der polnischen Seite, dass sie doch eine erhebliche Geldsumme ausgesetzt haben, um Informationen zu bekommen zu diesem möglicherweise gravierenden Unfall.
Was meinen Sie genau mit Tankwagen? Ja, wohl jetzt nicht Öl.
Nein. Also ein Tank, der Schadstoffe als Abfallgut aufgenommen hat irgendwo und dann statt es ordnungsgemäß zu entsorgen, eben im Fluss entsorgt hat. Wobei da nicht ein Tankwagen in der Regel reichen wird. Also es müssen mehrere sein.
Jetzt ist es ja so, dass man ein paar Indizien ja wohl hat. Sauerstoff ist da in hohen Konzentrationen im Flusswasser, das normalerweise so nicht zu erwarten wäre und schon gleich gar nicht bei den Temperaturen, die wir da jetzt im Moment haben. Heißt das, es laufen Reaktionen ab, die das Ganze vielleicht weiter verschleiern?
Also es ist zumindest auffällig, auch da muss ich sagen, das ist wie ein Kriminalfall. Es gibt bestimmte Indizien, die darauf hinweisen, dass dort ungewöhnliche Dinge abgelaufen sind. Die Ursache ist völlig unklar. Vorstellbar ist es, dass es Chemikalien sind, die sozusagen dazu geführt haben, dass eine Oxidation stattgefunden hat und auf diese Art und Weise der Sauerstoff mit freigesetzt wurde.
Sie sagen vorstellbar, ist nicht wenigstens das ganz klar? Weil normalerweise bei den Temperaturen würde man ja erwarten, dass der Sauerstoff verloren geht in dem warmen Wasser.
Das ist richtig, weil die Sauerstofflöslichkeit nimmt ja erstmal im Gewässer bei zunehmender Temperatur ab. Es ist eine Annahme, es ist aber keine Bestätigung. Es gibt offensichtlich kaum einen oder keinen, der weiß, wonach man dann suchen sollte.
Jetzt haben sich einige Politiker geäußert, aus Polen, auch aus Deutschland. Und jeder sagt ein kleines bisschen was anderes mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu unterschiedlichen Zeiten. Neben den Salzen ging es auch noch um organische Substanzen. Wie passen denn die Salze und die organischen Substanzen zusammen?
Diese Schadstoffeinleitung, wenn sie denn industriell oder auch über eine Einleitung von Abfällen erfolgt, muss ja nicht heißen, dass ich nur eine Substanzklasse oder eine Substanz habe. Das ist vorstellbar, dass das Gemische sind. Aber auch das, wie gesagt, ein reiner Kriminalfall. Wir haben bestimmte Fakten und diese Fakten besagen, dass organische Substanzen durchaus eine Rolle spielen können und auch das Salz. Aber wie das zusammengehört, ist bisher noch völlig offen.
Wie muss ich mir denn jetzt vorstellen, was in den Laboren gerade stattfindet? Es sind ja im Wesentlichen die Labore der Behörden, die das im Moment machen. Ist es so, dass die einfachen Analysen erledigt sind und jetzt die komplizierteren, die länger dauernden dran sind?
Genauso muss man sich das vorstellen. Es gibt sogenannte Monitoring-Programme, also Routineuntersuchungen, die ordnungsgemäß durchgeführt werden und wurden. Dabei hat man ja festgestellt, dass dann das Quecksilber auch auf der deutschen Seite in erhöhten Konzentrationen nachweisbar war. Das ist dann ein erster Indikator, genauso wie die erhöhten Salzkonzentrationen und auch der pH-Wert um 9, der darauf hinweist, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Und jetzt muss man sozusagen zusätzlich zu dem Routineprogramm schauen, welche anderen Parameter möglicherweise oder welche anderen Substanzen möglicherweise da noch eine Rolle spielen. Und das ist im Prinzip das Suchen einer Nadel im Heuhaufen.
Was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis wir Klarheit haben?
Das ist ganz schwer einzuschätzen. Es kann passieren, dass das ein unaufgelöster Mordfall bleibt. Weil nicht klar ist, ob diese Substanzen auch entsprechend stabil sind. Es ist vorstellbar, dass es durch Lichteinwirkungen, durch die Zeitdauer auch schon zu einer Veränderung dieses Schadstoffes gekommen sein kann, sodass man ihn im Prinzip jetzt so in der Form auch gar nicht mehr detektieren kann.
Sagt Wolf von Tümpling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Honorarprofessor an der Universität Jena. Noch ist unklar, woran die Fische in der Oder verenden. Die Analysen laufen. Die Corona-Impfung hat unerwünschte Nebenwirkungen. Allergische Reaktionen oder Herzmuskelentzündungen gehören dazu. Auch Sinusvenenthrombosen sind ziemlich schnell aufgefallen und inzwischen aufgeklärt. Gleichzeitig aber war immer klar, dass die ganz seltenen Impfnebenwirkungen erst dann entdeckt werden können, wenn entsprechend viele Dosen verabreicht worden sind. Und um einen solchen Fall geht es jetzt. Plötzlicher Gehörverlust in zeitlichem Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Aufgekommen war der Verdacht in Israel. Dem nachgegangen ist man in Finnland, was kein Zufall ist. Joachim Butte.
Im Februar meldete ein israelisches Forscherteam, dass die Corona-Impfungen das Risiko leicht erhöhen könnten, einen plötzlichen Gehörverlust zu erleiden. Ein schwerwiegender Verdacht, sagt Petteri Hovi vom Finnischen Institut für Gesundheit und Wohlfahrt. Allerdings sah das israelische Team Schwächen in der eigenen Studie.
Sie baten andere darum, die Analysen zu wiederholen, denn sie haben selbst darauf hingewiesen, dass die Gruppe der Geimpften und die der Ungeimpften zu unterschiedlich waren, als dass man sie gut vergleichen konnte.
Doch auch der Europäischen EUDRA-Datenbank für Impfnebenwirkungen haben Ärztinnen und Ärzte bis März 2022 mehr als 1.000 Menschen gemeldet, die nach einer Corona-Impfung das Gehör verloren hatten. 1.000 Fälle, das sei bei 1,5 Milliarden Impfdosen zwar extrem selten, verdiene aber doch eine Überprüfung. Normalerweise erleiden in den USA jedes Jahr rund 66.000 Menschen dieses Phänomen, bei dem sie plötzlich auf beiden Ohren taub sind. Die genauen Mechanismen sind noch unbekannt.
Über längere Zeit das Gehör zu verlieren, ist eine schwere Beeinträchtigung. Zum Glück erholen sich die meisten Betroffenen recht schnell wieder. Mehr als die Hälfte der Menschen können nach 3 Monaten wieder hören.
Petteri Hovi und sein Team schauten sich die gesamte finnische Bevölkerung an. Dazu sind sie in der Lage, weil jeder Bewohner Finnlands eine Identifikationsnummer und eine elektronische Krankenakte hat. Auf dieser Basis konnte Hovi identische Bevölkerungsgruppen auswählen und anonymisiert vergleichen. Wichtig dabei, der Mediziner konnte zum Beispiel Menschen mit Diabetes oder Herzerkrankungen aus der Analyse ausschließen, denn die leiden häufiger an plötzlichem Gehörverlust als der Rest der Bevölkerung. Das Ergebnis der Untersuchung.
Die Mehrzahl der untersuchten Menschen hatte den BioNTech-Impfstoff bekommen. Wir hatten aber auch eine Menge Menschen, die das Moderna-Vakzin erhalten haben und einige mit AstraZeneca. Bei keinem der Impfstoffe war die Fallzahl erhöht. Menschen ohne Impfung haben genauso häufig einen plötzlichen Gehörverlust erlitten wie frisch Geimpfte.
Damit konnte Petteri Hovi also erstmal Entwarnung geben. Er bestätigt damit eine Studie aus den USA, die ebenfalls keine Auffälligkeiten gefunden hatte. In einem zweiten Schritt schaute sich das finnische Team an, ob eine Covid-Erkrankung das Risiko eines Gehörverlusts erhöht. Auch da Entwarnung.
Wir haben die Zeit nach einer Covid-Infektion verglichen mit demselben Zeitraum ohne Covid-Infektionen. Auch dabei konnten wir keinen Zuwachs bei plötzlichem Hörverlust feststellen.
Zwar könne man sich die Daten noch genauer anschauen und die einzelnen Diagnosen noch einmal überprüfen, aber für den finnischen Mediziner steht schon jetzt fest,
die Impfungen erhöhen das Risiko für diesen schweren Hörschaden nicht.
Joachim Butte über die finnische Studie, die als Preprint gerade veröffentlicht wurde. Im nahen Weltraum passiert eigentlich nichts, ohne dass wir hier unten auf dem Boden davon Wind bekämen. Die Erdumlaufbahn unterliegt der ständigen Beobachtung durch Teleskope, Radar und Funk. Nicht zuletzt das Militär möchte wissen, was andere Nationen dort oben anstellen und ob das womöglich gefährlich werden könnte. Ende Januar nun haben Forscher ein Flugmanöver im Erdorbit beobachtet, das sie sich zunächst nicht erklären konnten. Es lässt sich wohl am besten mit Kapern oder Entführen beschreiben, aber zu welchem Zweck? Guido Meyer klärt den Fall für uns auf.
Die Geschichte beginnt am 19. Januar in Australien. Über den ganzen Kontinent verteilt blicken ein halbes Dutzend Teleskope routinemäßig in den nahen Weltraum. Sie gehören der Firma Exoanalytic Solutions. An jenem 19. Januar gerieten 2 chinesische Satelliten ins Fadenkreuz der Teleskope in Australien. Der eine war alt, hatte ausgedient und war abgeschaltet. Sein Name Beidou, die chinesische Bezeichnung für das Sternbild Großer Wagen. Der andere war ganz neu und erst Ende vergangenen Jahres gestartet. Er heißt Shenzhen 21, was so viel bedeutet wie Methode, Praxis oder Art und Weise, kurz SJ21. Brian Flewelling ist Chefarchitekt für die Weltraumlageerfassung bei Exoanalytic Solutions.
Wir haben beobachtet, wie der chinesische SJ-21-Satellit sich Beidou immer weiter angenähert hat. Am nächsten Morgen waren beide Satelliten verschwunden. Sie waren nicht da, wo sie hätten sein sollen, basierend auf unseren Berechnungen ihrer Umlaufbahnen. Wir mussten sie mit unseren Teleskopen suchen. Einen Tag später, in den Morgenstunden des 20. Januars, hätten die Teleskope sie wieder gefunden, ergänzt Jonathan McDowell vom Howard Smithsonian Center für Astrophysik in Boston, der an der Auswertung der Satellitendaten beteiligt war. Den ausgedehnten Beidou-Satelliten haben wir auf einer mehrere hundert Kilometer höheren Umlaufbahn wiedergefunden, auf dem sogenannten Friedhofsorbit. Und den anderen, SJ-21, haben wir später an einer anderen Stelle auf seiner alten Bahn entdeckt. Was war passiert? Hatte der eine Satellit den anderen entführt? So abwegig das klingt, ja, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Abgeschleppt treffe es noch besser, meint Jonathan McDowell. Durch die Teleskope konnten wir nur zwei Punkte erkennen, mehr nicht. Wir wissen aber, dass dieser alte Navigationssatellit Beidou nicht dafür ausgelegt war, abgeschleppt zu werden. Er hat keinen Abschlepphaken oder ähnliches. Sie können auch nicht einfach an ihn docken, so wie an die Raumstation, die über spezielle Andockvorrichtungen verfügt. Was also bleibt? Im Zweifel ein händisches Zupacken durch den Täter, glaubt Kristin Burke vom China Aerospace Studies Institute in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama, das die Aktivitäten der chinesischen Raumfahrt beobachtet und auswertet.
Die Chinesen hatten in diversen Studien schon davon gesprochen, dass sie künftig bis zu 3 oder 4 Roboterarme einsetzen wollen. Wie viele genau, wissen wir nicht, aber sie experimentieren derzeit mit diesen Möglichkeiten.
Ein solcher Arm könnte den ausgedehnten Satelliten zum Beispiel an seinen Sonnensegeln packen. Das ginge immer, dazu braucht es keinen Abschlepphaken. Während bei diesem Kriminalstück der Täter also feststeht, bleibt die Frage nach dem Motiv. Spielt China jetzt wirklich Müllabfuhr und versucht, den Erdorbit von Weltraumschrott zu befreien? Kann schon sein, findet Jonathan McDowell. Als die Chinesen SJ-21 gestartet haben, hieß es, er solle Verfahren ausprobieren, Weltraumschrott zu beseitigen. Das war die Ankündigung. Ich vermute, wir werden so ein Manöver demnächst erneut beobachten, dann mit einem anderen ausgedienten Satelliten. Bleibt die Frage, ob dieses Motiv des Täters glaubwürdig ist.
Of course it's dual use. Will they, could they?
Natürlich hat diese Technologie zwei Seiten. Wollen oder könnten die Chinesen damit auch Satelliten anderer Länder Schaden zufügen? Ich glaube nicht, dass das Science Fiction ist. Bislang haben sie solche Manöver nur mit eigenen Satelliten durchgeführt. Sollten sie sich aber künftig denen anderer Länder nähern, wäre das ein Problem.
Then that would be a problem.
Möglich also, dass dieser Kriminalfall im All noch nicht zu Ende erzählt ist. Vielleicht wird das Motiv vom Aufräumen der Umlaufbahn und damit das Auflösen dieser Geschichte in Wohlgefallen demnächst doch noch eine andere Wendung erfahren, überlegt Jonathan McDowell. Wenn Sie mit einem Abschleppwagen Ihr eigenes Fahrzeug abschleppen können, dann können Sie damit auch mein Auto stehlen, das vor meinem Haus geparkt ist.
Gehen wir mal davon aus, dass es sich tatsächlich um Fortschritt handelt für die Entmüllung des Weltraums. Das war ein Beitrag von Guido Meyer und hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie heute Annike Meyer.
Bei der Verbreitung von Affenpocken könnten auch asymptomatische Fälle eine Rolle spielen. Zu diesem Schluss kommen Forschende im Fachmagazin Nature Medicine. Das Team hatte Probenmaterial von 224 Männern in Belgien auf Affenpocken untersucht, das rund um den Beginn des Ausbruchs im Mai gesammelt worden war. Bei 4 Männern wurde eine Infektion mit Affenpocken festgestellt. Keiner von ihnen war zuvor gegen Pocken geimpft worden. Nur einer hatte zum Zeitpunkt der Probenabgabe Symptome. Die übrigen 3 waren auch über 20 Tage nach der Probenabgabe komplett frei von Krankheitsanzeichen. Ein erneuter Test ergab, dass 2 von ihnen aber immer noch eine aktive Infektion hatten. Damit hätten sie das Virus unbemerkt weitergeben können. Das alleinige Testen und Isolieren von Menschen mit Symptomen könne den aktuellen Affenpockenausbruch nicht stoppen, warnen die Forschenden. Viele US-Amerikaner machen sich weniger Sorgen um den Klimawandel als noch vor 3 Jahren. Das zeigt eine gemeinsame Umfrage der Presseagentur Associated Press und des Meinungsforschungsinstituts NORC der Universität Chicago. 35% der über 1000 Befragten gaben an, sehr oder extrem besorgt darüber zu sein, welche Folgen der Klimawandel für ihr Leben haben könnte. Im August 2019 waren es noch 44% gewesen. Auch das Gefühl, durch eigenes Handeln etwas beitragen zu können, ist weniger geworden. In der aktuellen Umfrage meinte nur die Hälfte der Teilnehmenden, ihr persönliches Handeln wäre von Bedeutung. Die absolute Mehrheit sah die Hauptverantwortung zum Handeln bei der Industrie und den Regierungen von Industrienationen. Magnete könnten das Problem der Sauerstoffversorgung im Weltall lösen. Die Luft, die wir zum Atmen brauchen, ist im Weltall schwierig zu bekommen. Auf der Internationalen Raumstation ISS wird Sauerstoff durch Elektrolyse von Wasser gewonnen. Weil das Gas in der Schwerelosigkeit aber nicht einfach nach oben aus dem Wasser entweicht, muss es durch Zentrifugieren ausgetrieben werden. Das ist energieaufwendig und kompliziert. Im Journal NPJ Microgravity stellt ein internationales Team jetzt eine alternative Methode vor. Magnete erzeugen in der Schwerelosigkeit einen Auftrieb, der in der Lage ist, Gase von Flüssigkeiten zu trennen. Das funktioniert passiv, also ohne zusätzlichen Energiebedarf. Berechnungen zeigen, bei einem Flug zum Mars würde das etablierte Verfahren, das auf der ISS verwendet wird, an seine Grenzen stoßen. Die Phasentrennung durch Magnete könnte zu einer Schlüsseltechnologie für längere Raumfahrtmissionen werden, schreiben die Forschenden. Großbritannien lässt als erstes Land einen bivalenten Covid-Impfstoff zu. Das teilte die britische Gesundheitsbehörde heute mit. Das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Moderna soll sowohl vor der Ursprungsvariante von SARS-CoV-2 schützen, als auch gegen die Omikron-Variante. Die Entscheidung zur Zulassung stützt sich auf die Ergebnisse einer klinischen Studie, in der der Impfstoff eine starke Immunantwort auf beide Virusvarianten hervorrief. Schwere Nebenwirkungen traten nicht auf. Die europäische Zulassungsbehörde EMA stellte eine Zulassung innerhalb der EU für September in Aussicht. T-Rex hatte so kleine Augen, damit er besser fressen kann. Große Augen sehen besser. Raubsaurier wie Tyrannosaurus Rex erspähten ihre Beute allerdings durch überraschend kleine Augen. Eine mögliche Erklärung dafür liefert jetzt eine Studie im Fachmagazin Communications Biology. Ein Paläontologe der Universität Birmingham verglich 410 fossile Schädel von Dinosaurier- und Reptilienarten. Die meisten hatten runde Augenhöhlen. Die Augenhöhlen großer Raubsaurier waren dagegen oval oder schlüssellochförmig. Eine Computersimulation zeigte, die schlüssellochförmigen Öffnungen verformten sich bei kräftigem Zubeißen am wenigsten. Der Druck verteilte sich auf die stabileren Schädelplatten. Das Auge war am besten geschützt. Außerdem ließ die Schlüssellochform mehr Platz für Kiefermuskulatur. Runde Augenhöhlen boten dagegen bis zu 7-mal mehr Platz für den Augapfel. Mit den verengten Augenhöhlen hätten T-Rex und seine Brüder Sehkraft gegen Bissstärke eingetauscht, schlussfolgert der Autor.
Sternzeit, 15. August. Bernhard Walter, der Astronom im Dürerhaus. Die erste neuzeitliche Sternwarte Deutschlands stand Ende des 15. Jahrhunderts in Nürnberg. Der Patrizier Bernhard Walter führte dort die ersten systematischen Beobachtungen des Laufs der Planeten durch. Angeregt durch den berühmten Astronomen Regio Montanus, der einige Zeit in Nürnberg wirkte, hatte sich Bernhard Walter der Himmelskunde zugewandt. Zur Einweihung seiner Sternwarte 1472 stand ein außergewöhnlich heller Komet am Himmel. Als Regio Montanus nach Rom ging und bald darauf verstarb, führte Bernhard Walter die Beobachtungsreihe fort. Das Teleskop war noch nicht erfunden. Walter bestimmte mit Winkelmessinstrumenten die Positionen von Sonne, Mond und Planeten am Himmel. 1501 kaufte er das Haus, in dem später Albrecht Dürer wohnte, und ließ am Südgiebel einen Beobachtungsstand errichten. Seine über drei Jahrzehnte angesammelte Datenfülle wurde erst fast 100 Jahre später von Tycho Brahe übertroffen. Leider hat zu Walters Zeit niemand die gemessenen mit den nach dem antiken geozentrischen Weltmodell berechneten Positionen verglichen, denn dann wären bei diesem große Unstimmigkeiten aufgefallen. Nikolaus Kopernikus erwähnte einige Merkurbeobachtungen von Bernhard Walter in seinem Hauptwerk Von den Umläufen, indem er das neue Weltbild mit der Sonne im Zentrum formulierte. 1504 ist Bernhard Walter gestorben. An ihn erinnert ein großer Krater mitten auf der Mondscheibe. Sein Nachbar dort ist sein Freund Regio Montanus.
Mit der Sternzeit geht Forschung aktuell zu Ende. Chinas Doppelspiel, wie Peking zunehmend Know-how aufbaut, das ist ein Thema gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.